Vor 15 Jahren stand ich erstmals am Rednerpult des Tabernakels. Ich war gerade als 70er bestätigt worden. Ich war 48 Jahre alt. Ich hatte dichtes, dunkelbraunes Haar. Ich dachte, ich wüsste, was es heißt, sich unzulänglich zu fühlen. Am Ende meiner 5-minütigen Ansprache war mein Hemd völlig durchgeschwitzt. Das Ganze hatte mein Nervenkostüm doch sehr auf die Probe gestellt. Heute wirkt es rückblickend betrachtet vergleichsweise wie ein Spaziergang. Als Präsident Dieter F. Uchtdorf und Elder David A. Bednar als Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel neu bestätigt wurden, erhielt ich während der Versammlung das Zeugnis, dass ihre Berufung von Gott ausgegangen war. In diesem Moment wurde mir auch die Erkenntnis zuteil, wie unvergleichlich heilig die Berufung und der Dienst eines Apostels des Herrn Jesus Christus sind. Mir fehlen die Worte, um diese Erkenntnis zum Ausdruck zu bringen, denn sie wurde ohne Worte von Geist zu Geist übermittelt. Wenn ich nun daran denke, spüre ich eine Demut, die so tief ist, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe, und ich flehe den himmlischen Vater an, mich zu stützen, wie es bisher immer getan hat, damit ich einer Sache gerecht werden kann, die meine eigenen Fähigkeiten bei weitem übersteigt, damit ich mich selbst vergessen kann und mich im Dienst an ihnen verliere. Ich vertraue auf ihn und ich weiß, dass seine Gnade ausreichend ist. Und so weihe ich hier rückhaltlos alles, was ich habe und bin, Gott und seinem geliebten Sohn. Ich verpflichte mich auch der ersten Präsidentschaft meinen Brüdern von den Zwölfen und verspreche ihnen meine Treue, meinen Einsatz und meine Liebe. In meinem patriarchalischen Segen, den ich mit 13 von meinem lieben Großvater erhalten habe, heißt es: Der himmlische Vater hat dich in dieser letzten und herrlichen Evangeliumszeit ausgesandt, um als Sohn guter, rechtschaffener Eltern im neuen und immerwährenden Bund geboren zu werden. Mit tief empfundener Dankbarkeit erkenne ich an, dass dies die Grundlage meines ganzen Lebens war. Ich habe Hochachtung vor meinen Eltern. Ich liebe sie und erkenne an, dass ich in ihrer Schuld und in der meiner Großeltern und vieler vorangegangener Generationen stehe. Nicht lang nach meiner Berufung als 70er durfte ich am Grab eines dieser Vorfahren stehen, der Jahre vor meiner Geburt gestorben war. Als ich darüber nachdachte, welche Opfer ihm und seiner Familie abverlangt wurden, weil sie das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi angenommen hatten, fühlte sich mein Herz mit Dankbarkeit, und in mir reifte der Entschluss, sein Opfer und das seiner Nachkommen zu ehren, indem ich tugendhaft lebte und Gott und den Evangeliumsbündnissen treu blieb. Wenn ich für all das Gute in meinem Leben danke, möchte ich auch meine lieben Brüder und ihre Ehefrauen mit einschließen, die heute zufällig hier sind. Meine Frau und ich haben 4 Söhne und eine Tochter. Jedes unserer Kinder hat einen wunderbaren Ehepartner. Unser jüngster Sohn heiratet demnächst eine reizende junge Frau. Wir lieben sie und unsere Enkelkinder und sind dankbar, wie glücklich sie uns machen, weil sie dem Heiland und seinem Evangelium treu sind. Mein größter Dank gilt meiner Frau Kathy, die unsere Familie zu dem gemacht hat, was sie ist. Sie ist mein Leitstern, eine beständige und kluge Gefährtin, voller Intuition, Humor, Wohlwollen und Nächstenliebe. Ich liebe sie mehr, als ich sagen kann, und hoffe, es in den Tagen und Jahren, die vor uns liegen, eindeutig unter Beweis stellen zu können. Als junger Mann durfte ich eine Vollzeitmission in Argentinien erfüllen, wo mich 2 außergewöhnliche Missionspräsidenten und ihre Ehefrauen unter ihre Fittiche nahmen, darunter auch Richard G. Scott. Ich danke Gott für alles, was ich von ihnen gelernt habe. Nachdem ich mein Jurastudium abgeschlossen hatte, ließen meine Frau und ich uns mit den Kindern nacheinander in den Bundesstaaten Maryland, Tennessee, Virginia, North Carolina und schließlich Utah nieder. Wir verbrachten auch 3 wertvolle Jahre in Mexiko. An all diesen Orten waren wir mit guten Freunden, inner wie außerhalb der Kirche, gesegnet. Bis heute bringen sie uns ihre Zuneigung und Freundschaft entgegen, und wir haben von ihnen viel gelernt. Ich nutze diese Gelegenheit, um Ihnen allen öffentlich Dank zu sagen. Meine Liebe und Wertschätzung für meine Brüder von den 70ern und der präsidierenden Bischofschaft kennt keine Grenzen. Ich bin sehr froh, dass ich in meinen künftigen Aufgaben weiterhin viel mit Ihnen zu tun haben werde und dass wir häufig werden zusammenarbeiten können. In unserer Zeit wurde nach und nach offenbart, welche Rolle die 70er in der Kirche haben. Das ist eins der größten und vielleicht am wenigsten beachteten Wunder in der Geschichte des Werkes des Herrn in den letzten Tagen. Die 70er sind jetzt und in den kommenden Jahren der Schlüssel zum Erfolg dieses Werkes. Und ich fühle mich über die Maßen geehrt, dass mein Name jemals unter den Ihren geführt wurde. Gott segne Sie, meine Brüder. Ich möchte Ihnen mein Zeugnis von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, und von der Macht seines unbegrenzten Sühnopfers geben. Dabei möchte ich Ihnen etwas erzählen, was ich in den Jahren, die ich in Tennessee verbracht habe, erlebt habe. Eines Abends rief mich ein Mann an, den ich nicht kannte. Er stellte sich als vor kurzem in den Ruhestand getretener Geistlicher einer anderen Kirche vor und fragte, ob er am kommenden Sonntag unter vier Augen mit mir sprechen könne. Als wir uns trafen, äußerte mein Gast offen, dass er aus Sorge um das Wohlergehen meiner Seele gekommen war. Er zog aus seiner Brieftasche eine ziemlich lange Liste mit Zitaten aus dem Neuen Testament und sagte, er wolle diese Verse mit mir durchgehen und sehen, ob er mir helfen könne, errettet zu werden. Seine Unverblümtheit verblüffte mich etwas, aber ich spürte, dass er es ernst meinte und war von seinem ehrlichen Interesse an mir berührt. Wir unterhielten uns über eine Stunde. Er war offen dafür, sich etwas über meinen Glauben anzuhören, und er war auch bereit, mit mir einige Lehren aus dem Buch Mormon zu lesen, mit denen er nicht vertraut war. Wir stellten fest, dass es vieles gab, wo wir ähnlicher Auffassung waren, und einiges, wo dies nicht der Fall war. Wir fühlten uns freundschaftlich verbunden und beteten gemeinsam, bevor er ging. Eingeprägt hat sich mir unser Gespräch darüber, von Neuem geboren zu sein. Darüber hat Elder Russell M. Nelson gestern so beredt gesprochen. Die geistige Wiedergeburt durch Jesus Christus bildet den Hintergrund meines Zeugnisses von ihm. Jesus hat gesagt, dass es für den Eintritt in das Reich Gottes erforderlich ist, dass man von Neuem geboren wird. Geboren aus Wasser und Geist. Seine Lehre über eine körperliche und eine geistige Taufe macht deutlich, dass sowohl unser eigenes Tun als auch das Eingreifen göttlicher Macht für diese verwandelnde Wiedergeburt, die Verwandlung eines natürlichen Menschen in einen Heiligen, notwendig ist. Paulus beschrieb diese Neugeburt mit diesen einfachen Worten. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Betrachten Sie zwei Beispiele aus dem Buch Mormon. Ungefähr ein Jahrhundert vor Christi Geburt belehrte König Benjamin sein Volk über die Ankunft des Erretters und das Sühnopfer. Der Geist des Herrn bewirkte eine so mächtige Wandlung im Volk, dass die Menschen keine Neigung mehr hatten, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. Aufgrund ihres Glaubens an Christus sagten sie, wir sind willens, mit unserem Gott den Bund einzugehen, seinen Willen zu tun und seinen Geboten zu gehorchen, alle unsere übrigen Tage. Der König antwortete, wegen des Bundes, den ihr gemacht habt, werdet ihr die Kinder Christi genannt werden, seine Söhne und seine Töchter, denn siehe, am heutigen Tag hat er euch geistig gezeugt, denn ihr sagt, euer Herz habe sich durch Glauben an seinen Namen gewandelt. Die Geschichte von Alma ist ebenfalls lehrreich. Als er und seine Freunde in der Absicht umhergingen, die Kirche Christi zu vernichten, wurden sie von einem Engel zurechtgewiesen. Für Alma folgten drei Tage und Nächte, in denen er, wie er es schilderte, von ewiger Qual gepeinigt wurde. Ja, ich dachte an alle meine Sünden und Übeltaten, für die ich mit den Qualen der Hölle gepeinigt wurde. Schließlich, nachdem er beinahe bis zum Tod umgekehrt war, wie er es ausdrückte, besann er sich auf die herrliche Botschaft von Jesus Christus und dessen Sühnopfer. Alma flehte, O Jesus, du Sohn Gottes, sei barmherzig zu mir, der ich in der Galle der Bitternis bin und ringsum von den immerwährenden Ketten des Todes umschlossen bin. Ihm wurde Vergebung zuteil und erhob sich und bekannte öffentlich, ich bin von meinen Sünden umgekehrt und bin vom Herrn erlöst worden. Siehe, ich bin aus dem Geist geboren. Und der Herr sprach zu mir, wundere dich nicht, dass die ganze Menschheit, ja Männer und Frauen, alle Nationen, Geschlechter, Sprachen und Völker von Neuem geboren werden müssen. Ja, geboren aus Gott, aus ihrem fleischlichen und gefallenen Zustand umgewandelt in einen Zustand der Rechtschaffenheit, durch Gott erlöst und indem sie seine Söhne und Töchter werden und so werden sie neue Geschöpfe. Wenn wir über diese Beispiele und andere Schriftstellen nachdenken, wird klar, dass die geistige Wiedergeburt mit Glauben an Jesus Christus beginnt. Es ist seine Gnade, die uns verwandelt. Genauer gesagt, ist es der Glaube an Christus als den Sühnenden, den Erlöser, der von Sünde reinigen und heiligen kann. Wenn dieser wahrhaftige Glaube in einem Menschen Wurzeln fasst, führt dies unweigerlich zur Umkehr. Amulek lehrte, das Opfer des Erretters bringe all denen die Errettung, die an seinen Namen glauben. Und das ist der Zweck dieses letzten Opfers, jenes herzliche Erbarmen zu Wege zu bringen, das die Gerechtigkeit überwältigt und für den Menschen Mittel zu Wege bringt, damit der Glauben zur Umkehr haben kann. Um die Umkehr zu vollenden, muss man jedoch auch einen Bund eingehen, in dem man Gehorsam gelobt. Dies ist der Bund, der vom Volk König Benjamin zum Ausdruck gebracht wurde, Gottes Willen zu tun und seinen Geboten zu gehorchen. Dieser Bund wird durch die Taufe im Wasser bezeugt. In heiligen Schriften ist in diesem Zusammenhang manchmal von der Taufe der Umkehr oder der Taufe zur Umkehr die Rede, weil sie der abschließende Schritt, der Schlussstein unserer Umkehr ist. Danach tauft uns der Herr, so wie er es verheißen hat, mit Feuer und dem Heiligen Geist. Nephi drückte dies so aus, denn das Tor, durch das ihr eintreten sollt, ist Umkehr und Taufe im Wasser. Und dann kommt die Vergebung eurer Sünden durch Feuer und durch den Heiligen Geist. Nachdem wir uns der Herr ganz auf die Verdienste dessen verlassen haben, der mächtig ist zu erretten, werden wir im inneren Menschen belebt. Und auch wenn wir dann noch nicht ganz von Neuem geboren sind, befinden wir uns doch sicher auf dem richtigen Weg zur geistigen Wiedergeburt. Nun ermahnt uns der Herr Acht zu geben, denn es ist möglich, dass der Mensch aus der Gnade fallen kann, selbst diejenigen, die geheiligt sind. Nephi rät uns, darum müsst ihr mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnungen von Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Wenn ihr darum vorwärts strebt und euch am Wort von Christus weidet und bis ans Ende ausharrt, siehe, so spricht der Vater, ihr werdet ewiges Leben haben. Sie mögen fragen, warum geht diese mächtige Wandlung bei mir nicht schneller? Vergessen Sie nicht, dass die bemerkenswerten Beispiele in den Heiligen Schriften wie das Volk König Benjamins, Alma und andere eben genau das sind, bemerkenswert, aber nicht typisch. Bei den meisten von uns treten die Änderungen schrittweise und im Laufe der Zeit ein. Von Neuem geboren zu werden, ist im Gegensatz zu einer physischen Geburt mehr ein Vorgang als ein Ereignis. Diesen Vorgang zu durchlaufen, ist letztlich der Zweck unseres Erdenlebens. Fühlen wir uns aber dennoch nicht gerechtfertigt darin, dass wir uns nur ein wenig Mühe geben. Geben wir uns nicht damit zufrieden, nur noch eine geringe Neigung zu haben, Böses zu tun. Nehmen wir jede Woche würdig vom Abendmahl und nehmen wir beständig die Hilfe des Heiligen Geistes in Anspruch, um in uns die letzten Spuren von Unreinheit auszumerzen. Wenn Sie den Weg zur geistigen Wiedergeburt weiter beschreiten, nimmt die sühnende Gnade Jesu Christi Ihre Sünden und die Schmutzflecken, die diese Sünden Ihnen hinterlassen haben, hinweg. Das bezeuge ich. Versuchungen verlieren ihren Reiz. Und durch Christus werden Sie heilig, so wie Er und der Vater heilig sind. Ich kenne Jesus Christus als den lebendigen, auferstandenen Sohn Gottes. Ich weiß, dass Rechtfertigung durch die Gnade unseres Herrn, der Retters Jesus Christus, gerecht und wahr ist. Und ich weiß auch, dass Heiligung durch die Gnade unseres Herrn, der Retters Jesus Christus, gerecht und wahr ist. Für alle diejenigen, die Gott lieben und die mit all ihrer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft dienen. Ich freue mich, dass für die Ausgewogenheit in meinem Leben, dass ich weiter fortfahren kann, Zeugnis von Christus zu geben und seine frohe Botschaft weltweit zu verbreiten. Ich gebe Zeugnis, dass Gott, unser himmlischer Vater, existiert und uns liebt. Ihm gab Jesus alle Herrlichkeit. Ich liebe den Propheten Joseph Smith. Joseph pflegte Umgang mit dem Herrn, übersetzte und veröffentlichte das Buch Mormon und siegelte als Märtyrer sein Zeugnis mit seinem Blut. Das hat ihn befähigt, Jesus Christus in dessen wahre Eigenschaft als göttlicher Erlöser deutlicher zu offenbaren als irgendjemand sonst. Jesus hatte weder einen wichtigeren Zeugen noch einen besseren und hingebungsvollen Freund als Joseph Smith. Ich lege Zeugnis ab, dass Präsident Thomas S. Monson in dieser Zeit als Prophet und Präsident der Kirche Jesu Christi berufen ist. Und sichere ihm in dieser heiligen Aufgabe, auch seinen Ratgebern, meine Treue zu. Ich besitze. Möge Gott uns alle segnen. Deshalb flehe ich im Namen Jesu Christi. Amen.